Vers 1 bis 14. Es geht so weiter, wie es begonnen hat. Eine heftige Auseinandersetzung in der Schärfe, ungebrochen, durch den ganzen Brief hindurch. Es ist nicht Leidenschaft des Apostels, sondern es ist die Sache, die ihn bestimmt. Um der Sache willen bleibt er so hart, um der Sache willen redet er so klar. O ihr unverständigen Galater! Ein englischer Kommentar schreibt, O ihr Idioten, würde Paulus hier sagen. Aber das ist richtig. Also nicht wie wir Idioten als Schimpfwort gebrauchen, im Griechischen hat es noch ein bisschen angenehmeren Sinn, der Idiotes. Aber trotzdem ist es der Unverstand einem zu sagen, das hört ja keiner gern. Jeder ist ja überzeugt, dass er zu gescheit sei für diese Welt, was die anderen seien ihm so schwierig zu verstehen. Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten und euch tut das durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? So war es mit Abraham, er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham, denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, das er's tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfangen durch den Glauben. Jetzt hoffentlich haben Sie nicht alle abgehängt beim Lesen, weil Sie dachten, das ist ein bisschen schwierig und ich verstehe nicht alles. Wir kriegen immer Zugang zum Bibelwort, das merken Sie auch beim Predigen, wenn wir es so lesen, dass uns plötzlich deutlich wird, da geht es um ganz aktuelle Dinge bei uns heute. Also um welche aktuellen Dinge geht es in dem Abschnitt? Wenn ich jetzt anfange, Ihnen die Worte zu erklären, sagen Sie, von was redet er heute Abend? Ich bin mit meinen Gedanken gerade bei den Erlebnissen, die ich heute in meinem Arbeitstag hatte und das, was mir gerade durch den Kopf geht. Also wir bleiben mal zuerst bei unserer Welt. Und da ist ein brennendes Problem in unserer Welt heute, wie kann man als guter Mensch leben? Das interessiert alle Leute, Christen und Heiden. Bei den Christen ist das ein berühmtes Thema. Da war in Schondorf so eine Sendung vom Evangeliumsrundfunk per Fernsehen, die wurde im Super Channel übertragen am Sonntag. Hat sie jemand noch gesehen? Ice on Fire oder Fire on Ice? Da hat auch ein großer Unternehmer wurde gefragt, wie er denn das macht mit seinen Mitarbeitern, er hätte 1000 Mitarbeiter. Und dann hat er also erklärt und gesagt, bei mir merkt jeder, dass ich Christ bin und ich lebe das einfach den Leuten vor. Ich muss da überhaupt nichts sagen, sondern wenn ich komme, dann spüren die sofort, dass ich Christ bin. Und auch wenn der Finanzamtsprüfer kommt, dann sind die ganz überzeugt von meinem Christsein. Ich habe es jetzt ein bisschen karikiert. Ich muss immer ein paar Mal schlucken, weil ich bin solchen Christen noch nie begegnet. Ich würde auch mal gern so Christen begegnen. Ich habe immer nur sehr fehlsame Christen erlebt. Leute, über die man sich grün und blau ärgern kann. Also abgesehen von Ihnen, nicht? Normalerweise ist das ja immer so, wir sehen sehr schnell alle Schwächen. Wie lebt man richtig? Dabei, alle Christen, wenn sie so kommen, sagen sie, es ist gar nicht so wichtig, was man glaubt, Hauptsache man lebt richtig. Jeder hat das als Spruch. Erst recht die, die nicht gläubig sind. Die sagen das immer und sagen, gell, Herr Pfarrer, Sie entschuldigen, wenn Sie mich nicht so oft sehen in der Kirche. Mir ist aber wichtiger, dass ich gut lebe. Das in die Kirche springen braucht man ja nicht. Und da stehe ich immer so blöd da und weiß nicht, was ich sagen soll. Wegen mir brauchen Sie nicht in die Kirche kommen. Aber das ist so, wie die richtig guten Menschen, die leben das einfach und die machen das. Und das ist ja ururalt. Das können Sie in der Literatur bei Goethe und bei Lessing und überall lesen. Kommt das vor, dass die Leute sagen, also zum Leben muss man bloß wollen. Man muss bloß wollen. Komisch. Warum es trotz dieser Vorsätze so viel Versagen gibt. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht lieb sein wollte. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht lieb sein wollte. Und wenn Sie im Gefängnis besuchen, waren lauter liebe Leute, die immer bloß missverstanden wurden und einen ganz blöden Richter gefunden haben und war alles immer bloß in ihrem Leben ungerecht. Aber jeder meint im Grund seines Lebens recht. Ich habe auch noch nie bei einer Ehekrise irgendjemand getroffen, der dem anderen Böses zufügen will, sondern hat immer bloß Pech, weil der andere so gemein ist. Er selber, er hat alles recht gemacht und immer gut. Das ganz Schwierige ist bei uns Menschen, jetzt habe ich es wieder an einer extremen Seite mal dargestellt, das Problem ist, wir alle gehen von dem Vorsatz aus, ich lebe doch richtig. Das Leben natürlich ist wichtig. Auch für Christen ist das wichtig. Ich muss richtig leben. Ich muss Liebe ausstrahlen, die Wahrheit reden, Treue üben, Gutes tun. Aber wie macht man das? Und jetzt merken Sie, es ist einmal eine Frage stehen, die uns interessiert. Das ist unser Thema heute. Und Sie können es jetzt fortsetzen, auch mit vielen persönlichen Erfahrungen mit Kollegen oder Nachbarn oder Familienangehörigen, wo Sie drüber gesprochen haben. Wir selber geben uns Maßstäbe, Leitziele, wie wir das leben. Die Galater haben damals zurückgegriffen auf das jüdische Gesetz. Haben gesagt, das ist doch eigentlich toll, da haben wir doch schon die ganzen Maßstäbe, ist alles drin beschrieben. Und das jüdische Gesetz ist ja noch viel, viel strenger als unsere eigenen Vorstellungen zur Lebensgestaltung, die wir haben. Darum war das nicht schlecht, was die Galater eigentlich machten. Warum ist der Paulus dagegen? Wir würden doch uns heute wirklich freuen, wenn wir wieder solche Leute hätten, die sagen, wir bemühen uns, richtig zu leben. Man spricht heute gar nicht mehr von den Tugenden. Von den Tugenden. Ich habe so einen schönen Besuch gehabt beim Bruder Besser von der Hanschen Gemeinschaft in der vergangenen Woche. Und der Bruder Besser hat dann, ich habe gesagt, jetzt beten Sie auch noch mit mir. Und dann hat er gesagt im Gebet, Herr, in unserem Volk werden die Tugenden nicht mehr hochgehalten. Herr, erbarm dich über uns. Richtig, die Tugenden. Das war doch mal immer Treue und Redlichkeit. Heute ist jeder froh, wenn er der andere übers Ohr hauen kann und niemand merkt und er nicht erwischt wird. War doch früher noch ein Ziel. Heute haben wir ja überhaupt gar keine Tugenden mehr. Wird ja im Fernsehen lächerlich gemacht, wenn einer seinem Ehegatten Treue üben will und so. Wo sind eigentlich noch die Tugenden? Wir meinen, wir hätten doch überhaupt den Vorsatz, Gutes zu tun. Hauptsache in der Lebensgestaltung, was vielen jungen Menschen gepredigt wird, ist, leb deine Gefühle aus, leb dein Konto für Lust aus, du hast ein Recht drauf. Wenn dich deine Frau nicht befriedigt, schick sie weg und hol dir andere. Das ist doch ein ethisches Ziel heute, warum denn nicht? Oder umgekehrt, wenn der Frau der Mann nicht mehr passt, hol dir einen anderen. Oder wie auch immer, oder was da sein kann, wenn wir mal unsere Welt kritisch betrachten. Und da reden alle davon, wir wollen doch das Gute, wir wollen das Richtige, wir wollen das Wahre, aber wie lebe ich denn das jetzt? Die Galater haben es konsequent gemacht. Und das muss man ihnen lassen. Die waren eifrig. Und wenn Sie heute etwa die strenggläubigen Juden beobachten, die leben das wirklich mit Haut und Haar. Und wir dürfen das nicht irgendwo lächerlich machen und sagen, das ist eben extrem. Nein, die leben das wirklich mit einer Treue und Hingabe und mit einer Zuverlässigkeit und mit seiner Präzision. Warum sagt der Paulus, ihr unverständigen Galater? Warum ist denn das so falsch? Warum ist denn das so falsch? Wer hat denn euch bezaubert? Ja, wer hat denn sie bezaubert? Wer kann denn da bezaubert haben? Sie wissen, was der Paulus meint. Der Fürst dieser Welt, der Teufel. Der Teufel steckt dahinter. hinter diesem Gedankengang der Galater. Warum der Teufel? Weil's ein unheimlicher Hochmut ist, wenn ich mir einbilde, ich könnte nur einen Tag ein treuer Ehemann für meine Frau sein. Das ist Wahnsinn. Bin ich nämlich gar nicht. Ich weiß doch, wer ich bin. Liebe Freunde, seid ihr euch bewusst, dass ich keinen Tag verlässlich überhaupt lebe, wenn nicht Gottes Güte mich schirmt? Ich bin doch abhängig von seiner Güte. Dass ich nicht bei den Schurken gelandet bin, ist doch nicht mein Verdienst. Das Gottes Güte, dass er über unserem Leben die Hand hält, unsere Einbildung, als ob wir unser Leben gestalten könnten, das ist so schwierig. Leider ist auch dies heute bei den meisten Christen nicht mehr klar. Ich war neulich in einer Jugendgruppe zur Bibelarbeit, in einer Gruppe eines pietistischen Verbandes sogar, und habe über dieses Thema gesprochen. Dann hat nachher der Leiter gesagt, Sie haben das jetzt aber schon ein bisschen extrem dargestellt. Ich habe ihnen nämlich erzählt und habe gesagt, es war mir immer wichtig, meinen Kindern gegenüber zu sagen, stoßt euch nicht an mir. Ich gebe euch täglich viel Anlass, damit ihr auch vom Christentum enttäuscht seid. So kann man doch nicht sagen, man lebt doch auch was. Ich sage, nein, die Kinder stoßen sich an allem. Und wir wollen den Mund nicht voll nehmen. Und ich bin auch überzeugt, dass unsere Konfirmanden und alle Leute, auch unsere Nachbarn, die sind gar nicht überzeugt und sagen, guck mal, wie schön der gescheitelt ist und so weiter. Sondern die haben immer noch irgendwas an uns zu meckern, weil man irgendwas wieder nicht richtig gemacht hat oder die Kehrwoche nicht richtig sauber gemacht hat oder neulich beim Schnee nicht richtig gesträubt. Und das sind Christen und Sonntagsrennen sind Christen. Die Anstöße sind immer größer, aber die wirkliche Schuld ist auch größer, wenn wir uns im Lichte Gottes betrachten. Liebe Freunde, ist das, was der Paulus sagt, ja wahr. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, ich schaff's gar nicht. Und bei uns ist das. Wie leicht kommt in unserem Leben der Hochmut und das Böse. Und wie schnell ist das bei uns drin. Das macht mir am meisten Sorge, dass wir heute in der Christenheit, auch in der bibeltreuen Christenheit, eine große Strömung haben, wo man so selbstverständlich auf sein Fleisch setzt. Das ist nämlich das Fleisch. Aber wir machen das. Wir leben doch ganz gut. Wir sind doch gar nicht so schlecht. Und die Leute zittern gar nicht mehr vor dem Heiligen Gott und sie spüren gar nicht, wie ihr tägliches Leben voll ist von Versäumnissen. Vor Jahren war mal Paul Deitenbeck beim Abschluss der Allianzgebetswoche und hat ein Wort gesagt, das ich immer wieder auch erwähne und sagte, keine halbe Stunde in meinem Leben, wo ich nicht gegen Gott sündige. Die Nüchternheit behalten. Das ist eigentlich entmutigend. So haben die jungen Leute auch gesagt, sie nehmen uns doch den Mut. Das heißt, im Gegenteil nehme ich euch den Mut. Ich sage gerade, dennoch können wir für Gott Großes wirken, weil wir einen vergebenden Herrn haben und weil ich mich auf Jesus verlasse. Ich rede doch und ich rede als ein fehlsamer Mensch und Sie werden auch von mir viel, viel Falsches sagen. Und da hat er mich nicht grüßt und da war ein Gedanke abwesend, dass er so hektisch an mir vorbeigerannt und hat nie Zeit für mich und all. Und trotzdem darf ich ein Bote des Heilands für Sie sein. Mit allen menschlichen Schwächen. Ist doch wunderbar. Weil der Herr meine Schuld zudeckt und weil ich mit seiner Kraft rechne und nicht mit meiner Kraft. Und deshalb war es bei den Galatern so schwierig. Sie haben es versucht, mit menschlichen Regeln zu lösen. Und da hat der Paulus gesagt, lass doch die Regeln weg. Und er hat sich geweigert, und achten Sie mal drauf, er hat sich geweigert, den Galatern neue Regeln zu geben. Er hätte auch ganz einfach sagen können, ein Christ macht das, Punkt. 73 und Punkt 74 und Punkt 75 A, B, C. Er hätte auch ein ganzes Register machen können. Und er hat das nicht wollen, weil er sagte, leb du mit Christus. Wir kommen nachher noch ans fünfte Kapitel, wo er sagt, sei zur Freiheit berufen. Der eine wird vom Herrn so geführt und der andere anders. Da gibt es eine Vielfalt der Lebensführungen mit Christus. Paulus hat auch den Galatern nichts mitgegeben an großen Regeln, sondern hat sie herausgeholt aus ihrem System von Vorschriften und hat gesagt, so nicht. Oh, ihr unverständigen Galater, was haben Sie nicht verstanden? Sie haben nie verstanden, wer Jesus Christus ist. Das haben Sie doch begriffen. Damals, als Sie sich bekehrt haben und zum Glauben gekommen sind, nein, sagt er, ich habe euch Jesus vor die Augen gemalt, den Gekreuzigten. Und das Bild dürft ihr nie vergessen. der für meine Sünde in den Tod ging. Und das war nicht bloß damals, als ich mich bekehrt habe, sondern das bleibt, und ich betone das so oft für Sie, weil das ist der springende Punkt, das ist überhaupt der Punkt, wo Sie nur Frieden mit Gott kriegen. Das bleibt bis zur Todesstunde der einzige Grund Ihrer Hoffnung und Ihres Heils. Er hat mich erlöst. Er trägt meine Sünde. Ich bin überzeugt, wenn wir wirklich Zeit haben, etwa am Lebensende uns auf unser Heimgehen vorzubereiten, wir auch daran denken, dass wir vor dem heiligen Gott stehen, da mag manches aufwachen, was wir früher gar nicht wussten. Und es wird immer nur der Trost sein, alles hat er mir erlassen. Und es ist unverdiente Gnade, dass ich in den Himmel eingehen darf. Ich habe es nicht mit einem Stückchen meinem Gehorsam zu verdanken, meiner Treue, meiner Hingabe. Ich denke, wir schulden dieses Wort unseren Zeitgenossen, die alle so sicher sind, und viele dieser Leute, die mir das auch immer so sagen, die dann sagen, oh, wissen Sie, ich möchte ein rechter Mensch sein, dann sage ich immer wieder, aber ich bin kein Richtiger. Ja, was meinen Sie da? Wissen Sie, ich leide täglich an meinen Fehlern. Und da versuchen die Leute mich auf einmal zu trösten und sagen, ich brauche keinen Trost. Aber ich bin froh, dass ich mich nicht hineinmanövrieren muss in eine große Lüge. Und das ist was Herrliches, wenn ein Ehepaar miteinander auf die Knie gehen kann und sagen kann, wir sind beide unwürdige Leute und leben davon, dass der Herr uns angenommen hat. Und darum gehen wir miteinander unseren Weg. Und dass wir auch so mit den Kindern leben und mit den anderen und auch in der Gemeinde. Dass es gar keine besondere Sache ist, zu sagen, wir sind alle sündige Menschen und bleiben auch Menschen, die diesem vergänglichen Leben unterworfen sind. Aber der Herr hat uns gerufen, o ihr unverständigen Galater. Also das, was im Römerbrief kommt, das gilt auch hier im Galaterbrief. Christus für meine Sünden gestorben, ist die Mitte des Glaubens. Und jetzt ist merkwürdig, gerade die Leute, die das so stark betonen, ihre Sünde, das sind ja Leute gewesen, die am meisten für den Herrn gewirkt haben. Er hat auch nicht untätig gemacht, im Gegenteil. Die Leute sind über ihre Person weit hinausgewachsen. Wie hat Martin Luther dieses betont, dass an uns nichts Gutes ist. Und wie viel Licht hat er bringen dürfen ins finstere Mittelalter? Und setzen Sie es mal fort, die Erweckungsprediger an Ludwig Hofacker, die ganzen Missionsboten, die hinausgegangen sind in die Welt. Ich möchte hier einmal einschieben, dass es heute ganz schwierig ist, wenn wir etwa mit unseren jungen Ideologen sprechen. Die verstehen das wirklich nicht mehr. Wir hatten ja als unser Dienst christliche Fachkräfte international gegründet wurde, im Bundestag eine Anfrage der Grünen, der Partei der Grünen, die sich darüber aufgeregt hat, dass dieser Dienst gefördert wird, und sie hatten das vorgeworfen, dass da Mission gefördert wird durch die Bundesregierung, wenn die da einen Zuschuss, sie geben ja nur einen Zuschuss, aber sie haben sich dann an einem Wort unseres Prospektes aufgeregt, da werden demütige Leute gesucht. Und sagten, junge Menschen müsste man heute zum Stolz und zur Sicherheit erziehen. Und das ist ja auch oft so, wenn man sagt, wir sollten selbstsicher sein und trau dir etwas zu. Ja, ja, wir wissen auch, dass das oft natürlich in der Vergangenheit auch verkehrt war, wenn da Menschen bloß immer wieder sagte, ich bin doch ein Sünder. Aber wo das richtig gepredigt wird, dass wir sündige Menschen sind, da wird ja gerade das andere mit dazu gepredigt. Aber Christus ist für uns auferweckt. Und nun will die Kraft des auferstandenen Jesus in uns wirksam werden. Und darum müssen das Leute sein, die darum der Kraft Jesu etwas zutrauen. Ich war am Sonntag ganz fasziniert, wie unsere schüchterne Hanna Rose Bauer mit einer Sicherheit da vorne steht. Da habe ich mehr Lampenfieber im Gottesdienst als die. Der Herr macht seine Leute stark im Dienst, die, die ihm vertrauen. Ich kannte doch diese Konfirmandin und wie schüchtern die war. Der Herr macht seine Leute stark und gibt ihnen Selbstvertrauen, aber nicht, indem sie sich das einreden müssen und morgens vor dem Spiegel stehen und sagen, oh, bin ich schön, oh, bin ich gut, oh, bin ich lieb, sondern dass ich meine Fehler ganz offen sehen darf. Ich darf auch meine Schwächen sehen, aber sagen, der Herr, bekennt sich zu mir. Der Herr steht mir bei. Es ist eine ganz gefährliche Bezauberung, wenn ich mir selber das zutraue. Und Paulus fasst das an dem Wort vom Gesetz. Gesetz, das ist für uns ja immer Gesetz, da meinen wir Polizei und Verkehrsregeln und so. Sie müssen mal das vergessen. Wenn der Paulus von Gesetz redet, hat er einen ganz anderen Sinn von Gesetz im Auge. Dann meint er, das war ein Weg, auf dem man sich den Himmel erkämpfen kann. Denn das jüdische Gesetz war ja weniger ein Verkehrsregelgesetz oder ein Gesetz für die öffentliche Ordnung, das war das auch noch nebenbei, aber war im Eigentlichen, wenn man das befolgt, dann wird man einmal selig werden. Der Heilsweg. Und der Paulus sagt, wer da auf sein Fleisch vertraut, wer da vertraut, das mache ich, der geht unter. Ich frage mich ja heute immer wieder, wo kommt das heute auf uns zu? Aber achten Sie mal drauf, wie häufig das auch immer wieder bei uns ist, dass wir meinen, jetzt weil ich so fromm bin und weil ich so christlich bin und weil ich so lieb bin, kann ich mein Leben selber gestalten. Was mein Leben verändert, ist allein, ganz, ganz allein Jesus Christus vor die Augen gemalt. Und ich kann es Ihnen sagen, in jeder Lebenskrise, wo Sie unter dem Kreuz Jesu Halt machen und wieder neu die Vergebung Jesu empfangen. Es kann ja nach einem Beichtgespräch sein oder nach einer Abendmahlsfeier, wo man es wieder so richtig zugesprochen bekommt und vergeben und vergessen. Nach einer Freizeit, wie man mit einer neuen Freude auch in schwierige Aufgaben hineingeht und des Herrn Sieg erlebt. Gerade weil er doch der ist, der die Dinge für uns löst. Ich kann nur das so unter Jesus leben. Ich bin heute in der Tat sehr in Sorge, wenn auch immer wieder in neuen Bewegungen, und achten Sie bitte selber drauf, in neuen Bewegungen gesagt wird, das ist schon wichtig mit Jesus, aber das ist nur ein Thema. Jetzt gibt es auch andere Themen, jetzt kommt unsere Lebensgestaltung dran. Paulus wollte nichts anderes predigen als Jesus den Gekreuzigten. Das ist die Mitte des Glaubens und das ist auch die Motivation meines Tuns. Wenn ich lebe, lebe ich aus dieser Freude der empfangenen Vergebung. Und das erfüllt mich, dass ich mein Leben als Dienst wieder verströmen kann. Das macht mich frei von meiner Ich-Bezogenheit. Das gibt mir Kraft, auch in schwierigen Situationen auszuhalten. Auch wenn alles vergeblich aussieht, will ich dabei bleiben, weil der Gekreuzigte mich treibt. Und das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Und das war das Thema, wenn Sie mal Hofacker Erweckungspredigten lesen, sagen Sie, mag die Sprache heute ein wenig anders sein. Aber wir wollen uns darauf behaften, dass auch in unseren Hauskreisen und in unseren Predigten und Bibelstunden es immer um Jesus geht. Den Gekreuzigten. Und dort ist der Neuanfang auch meiner Lebenskrisen, meiner Probleme ist die Lösung da. Auch meiner Leidenswege, die ich gehen muss, auch meiner Ängste und Anfechtungen, dort kriege ich Antwort. Oh, ihr unverständlichen Galater, jetzt verstehen Sie, warum man so redet. Ihr habt es nie begriffen. Ihr habt alles so, dass ihr es runterraspeln könnt mit Worten, aber begriffen habt das nie. Ich habe euch Jesus Christus vor die Augen gemalt, und zwar als den Gekreuzigten, nicht als den triumphierenden Christus. Ach, da gehen solche schlimmen Worte bei uns um. Da hört man zum Beispiel immer wieder und sagt man, also in den Kirchen Westeuropas, da ist immer der Karfreitag der wichtigste Tag. In den Ostkirchen ist Ostern der wichtigste Tag. Dort ist Christus als der Triumphator mehr im Mittelpunkt. Wir müssen auch von den orthodoxen Kirchen lernen. Ist doch schön, wir freuen uns da auch an Ostern. Ist bei uns auch ein großer Festtag. Aber ich freue mich an Ostern, weil Jesus auferstanden ist, der meine Sünden getragen hat. Das ist genau der Knüller dran. Als der Gekreuzigte ist er auferstanden. Und darum hat er den Sieg errungen. Sonst nützt mir's gar nicht. Er hat mein Leben getragen. Und darum sind all die Sprüche, die man so erzählt, eben doch nicht richtig, weil der Gekreuzigte der Mittelpunkt meines Lebens sein muss. Und es ist die Quelle meines Tuns, das treibt mich an, das lässt mich fröhlich Dienst tun, auch wenn alles vergeblich erscheint, in die Fußstapfen Jesu zu treten. Und jetzt sagt Paulus, Vers 2, jetzt verstehen Sie, jetzt gehen wir mal die Verse nochmal durch, genau das, was ich versucht habe, Ihnen zu erklären. Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Haben Sie den Heiligen Geist? Wir müssen der Frage klar sein. So komisch, dass immer wieder behauptet wird, es wird nicht bei uns drüber gepredigt. Ich habe in schöne Büchlein von Fritz Grünsberg immer empfohlen. Ausgezeichnet über den Heiligen Geist. Haben Sie den Heiligen Geist? Natürlich, wenn Sie Jesus Ihren Herrn nennen können, kann das nur durch den Heiligen Geist geschehen. Wie kriegt man den Heiligen Geist? Indem man drum bittet, Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Einfach beten. Lukas 11, steht das vom Heiligen Geist, bittet. Ja, da steht es, Lukas 11, auch 7 bis 11. Um den Heiligen Geist beten. Wie habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Indem ihr gesetzestreu euer Heil gewirkt habt. Jetzt ist wieder das Gesetz, habt ihr selber, indem ihr das und das und das und das und das erfüllt habt. Nein, ihr habt ihn einfach gratis bekommen, einfach geschenkt, weil ihr darum gebeten habt. So kriegt man ihn. Warum wollt ihr jetzt im Fleisch weitermachen? Der Paulus geht in der Tat davon aus, dass die Kraft des Geistes Gottes in unserem Leben wirksam ist. Wenn Paulus vom Geist Gottes redet, macht er überhaupt keinen Unterschied. Genauso könnte er sagen, Jesus wohnt in unserem Leben. Ist Ihnen das klar? Warum? Weil der Herr der Geist ist. Das ist eine ganz alberne Sache, wenn heute Christen auf einmal anfangen zu sagen, aber du hast mir nicht vom Geist erzählt. Christus wohnt in mir, der Geist wohnt in mir, ist das Gleiche. Er selber wohnt durch seinen Geist in mir. Und das sagt er, das ist die Kraft, das kriege ich nur gratis. Und nicht, wenn ich dies und dies und dies gemacht, nicht, wenn ich einmal anständig lebe, nicht, wenn ich treu bin, nicht, wenn ich hingebungsvoll bin. Ja, natürlich muss man immer wieder beim Paulus ja sagen, mach das nicht verruchte Leute. So haben die Reformatoren in dem Katechismus gefragt. Mach das nicht verruchte Leute. Dass einer sagt, also gut, ist mir vergeben. Und da ist ja gar keine Bedingung dran. Ja, kann es nicht sein, dass es einer missbraucht? Der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf, haben die Reformatoren gesagt. Der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Ja, warum tut dann einer den Gehorsam? Im Heidelberger Katechismus wird einer der schönsten, was wir heute sagen, Konfirmandenbüchlein. Da ist das überschrieben mit dem Gehorsam, da heißt bloß von der Dankbarkeit. Warum leben wir das? Ich sage es Ihnen ja auch immer ganz so eindeutig und sage, das Befolgen des Gesetzes tun wir ja nicht, weil wir es müssen, sondern weil es das Schönste ist. Sagen Sie, gibt es was Schöneres als Treue zu leben, Wahrheit zu leben, Liebe zu üben? Haben Sie schon mal gemerkt, wie schön das über einen anderen Freude machen kann? Das ist ja unser Irrtum. Erst wenn wir mit Gott wieder klar sind, merken wir, da ist uns die Fülle des Lebens offenbar. Das ist doch gar kein Zwang, zu dem ich mich nötigen muss. Und darum hat der Paulus so abgelehnt, den Christen irgendwie ein Register von Vorschriften zu geben. Leb du mit Jesus und ergreife die Gnade, die dir geschenkt ist. Und dann entlässt er die Leute in der Freiheit. Ich wundere mich ja, wie der Paulus Gemeinden gegründet hat. Der war oft nur ein halbes Jahr da oder in manchen Gemeinden noch kürzer und hat sie sich selber überlassen. Und er hat gesagt, wenn ihr Jesus lieb habt, werdet ihr den Weg finden. Bleibt beim Wort. Ermahnt euch selbst und passt auf, der Teufel will euch alle durcheinander bringen. Er hat sie nur dort belassen. Einer aus ihnen, aus ihren Reihen, hat mir so nett mal erzählt, wie er zum Glauben kam und von die ersten Schritte des Glaubens geführt wurde, dass der Mensch, der damals die zum Glauben half, in kürzester Zeit gesagt hat, jetzt will ich nicht mehr, dass wir uns treffen. Sie müssen jetzt Ihren eigenen Weg gehen und Sie werden Gläubige finden, Sie werden das Wort finden und Sie werden den Weg gehen. Ganz wunderbar. Gerade nicht an Menschen binden. Und Sie müssen sich auch immer wieder prüfen, ob das Menschenbindung ist. Ich hoffe nicht, dass Sie hier zur Bibelstunde kommen wegen mir oder wegen irgendjemand anderes, sondern dass wir um des Wortes willen kommen und sagen, und wo ich das Wort höre, ist meine Heimat. Ganz wichtig. In welcher Kirche und Konfession auch immer. Es geht mir um Christus allein, den Gekreuzigten, diese Mitte. Alles andere hat er abgelehnt. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke, durch euer Tun? Nein, so habt ihr nicht bekommen, sondern gratis wurde gegeben durch die Predigt vom Glauben. Der Glaube ist ja dieses Schauen auf Jesus, das Vertrauen und das Gehorchen, dass ich das anerkenne, seinen Urteilsspruch vom Kreuz. Wollt ihr es nun im Fleisch empfangen, was ihr im Geist angefangen habt, was ihr im Glauben angefangen habt, habt ihr es dann vergeblich empfangen. Und wir müssen einfach sehen, die Gesetzlichkeit, die heute so häufig auch in christlichen Gemeinden anzutreffen ist, ist vom Teufel und sie ist Zerstörung der Gemeinde. Dazu gehört auch, und das will ich mal ganz aktuell sagen, die viele Predigt, die wir heute haben, etwa von den politischen Christsein, wo man Sonntag für Sonntag sagt, wir müssen jetzt in der Aktion mitmachen, in der Friedensbewegung, all das, immer bloß, was der Mensch tut. Und was einem Menschen gepredigt werden muss, ist, was Christus für uns tut. Da werden viele unserer Mitchristen sagen, oh, das macht uns doch, ihr tut ja da euch bloß mit irgendwas Internem beschäftigen. Nein, davon gehen die großen Kraftwirkungen in die Welt hinein aus, wenn Christus in unserem Leben Raum gewinnt. Das ist erstaunlich, wenn man das in der Missionsgeschichte sieht. In dem Augenblick, wo die Leute plötzlich Jesus angenommen haben, dass die Korruption aufhört und dass in zerstrittenen Dörfern der Friede einzieht, dass auf einmal ein anderes Familienleben beginnt, dass ein Volk von innen heraus genäst. Und wir werden sicher heute schon spüren können, was unser Volk verloren hat. Mein Bruder sagt immer, durch den gesunkenen geistlichen Grundwasserspiegel. In unserem Volk, wo die ganz normalen Tugenden einfach gefallen sind, was so früher ganz selbstverständlich waren. Wir werden uns sicher nicht wundern, wenn auch in einiger Zeit wir immer mehr hören, dass auch das Vertrauen in die Behörden und in die politischen Führer und so weiter schwindet. So wie man es früher bei den Könighäusern dann hatte, dass die frommen, die gläubigen Leute sagten, man kann bloß noch beten für den Herzog. Und für die Regierenden, die einfach nichts mehr hatten von dem, was Gott in Verantwortung ihnen hineingelegt hat. Das Volk hat es dann in Württemberg oft gerade im Gegensatz demonstrativ gelebt, in einer urdemokratischen Bewegung. Wir wollen Gott treu ergeben sein, wenn die anderen schon so liederlich sind. Aber dann wollen wir wenigstens treu sein. Das sind Früchte der Erweckung gewesen, weil Christus ihnen vor die Augen gemalt war und die Leute einen Maßstab hatten von dem, was Sünde ist. Und das weiß man heute nicht mehr. Man weiß nicht mehr, was Sünde ist. Manchmal ist das ja verrückt, aber es lohnt sich deshalb schon, manchmal auch wieder sich kritisch auch mit der Zeit auseinanderzusetzen. Aber es geht um unser Herz. Und da sagen wir jetzt nicht immer zum Fenster raus und klagen die Gesellschaft an. Aber deshalb ist es falsch, dauernd den Christen zu sagen, das und das und das müsst ihr auch noch tun und das muss man den jungen Menschen bloß sagen. Die müssen einmal die Liebe Jesu erfahren und die Kraft, die erst dort entsteht, wo Menschen frei werden vom Sündigen. Herauskommen aus der Obrigkeit der Finsternis. Das ist der erste Schritt. Ich muss heraustreten aus dem Bösen, hinein in sein Licht. Ich habe heute Abend eigentlich 5 Punkte mir aufgeschrieben gehabt und habe gedacht, da gehen wir die 5 Punkte entlang, aber jetzt hat der Herr mich so geführt, ich hoffe, dass es Ihnen auch deutlich wurde. Ich habe es auf den einen Punkt konzentriert. Vers 5 nochmal. Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten und euch tut das durch das Gesetzeswerk oder durch die Predigt vom Glauben. Das ist doch merkwürdig. Das war dem Paulus wichtig. Glaube an Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das ist immer das Schönste beim Kerkermeister, bei dem Gefängnisdirektor in Philippi. Wie der nach dem Erdbeben zum Glauben kam, hat Paulus ihn nur gefragt oder ihm gesagt, du musst an Jesus glauben und dann wird dein ganzes Haus selig. Also dann färbt das auf deinen Beruf ab und auf deine Familie, ohne dass er ihm zuerst ein Eheseminar gehalten hat. Das ist merkwürdig. Da werden Menschen vom Geist Gottes richtig geführt. Und wir müssen auch heute bei den vielen Problemstellungen unseres Lebens aufpassen, dass wir nicht den Problemen aufsitzen. Denn je mehr man sich mit den Problemen beschäftigt, muss man sagen, hat es auch schwierig. Wenn ich heute mit einem Menschen, mit einem Gesetzesübertreter zusammen bin, muss ich immer sagen, wenn ich die ganze Lebensgeschichte höre, da verstehe ich eigentlich jeden Missgriff. Ich habe ja selber ein schwaches Herz. Nur Gott setzt klare Linien. Und da habe ich wieder die Hilfe, wenn ich von der Mitte herkomme und weiß, er will mein Leben neu machen. Er hat im Leben damals der Jünger, die zu ihm gekommen waren, schon so viel gewirkt. Er will das auch heute bei uns tun. Und nun zeigt das Paulus noch am Beispiel von Abraham. Wie war das denn mit Abraham? Das ist ihm ganz wichtig und sagt, der Abraham hat auch nicht die Gesetzesvorschriften treu eingehalten. Er hat Gott vertraut und Gott gehorcht. Das ist ja immer die Umschreibung von Glauben. Vertrauen und Gehorchen. Hat doch beim Abraham keine Rolle gespielt, wie oft er die Hände wäscht und wie er das hält. Ihr selber, im Judentum, hat er gesagt, ihr selber, er war doch Pharisäer. Sagt, das ist nicht die Mitte. Und darum ist es nicht die Mitte, wenn da heute wieder einer kommt und sagt, ihr müsst den Sabbat halten, ihr müsst die Blutwurst essen, müsst diesen. Sagt, das ist nicht die Mitte der Schrift. Die Mitte der Schrift heißt, glaube du an den Herrn Jesus. Und er hat geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist auch so eine schwierige biblische Sprache. Man kann sie nicht besser übersetzen, weil man sonst den meisten Inhalt aufgibt. Sondern das heißt, und das hat Gott dazu genommen, dass der Abraham okay war mit Gott. Und dann war es gut. Gott vertrauen und er hatte den Himmel offen. Nimm du Jesus an und dein Leben ist im Licht. Und ich brauche täglich diesen Blick. Und immer wieder müssen wir uns dabei behaften, weil wir uns auch den Blick so verzaubern lassen. Und wenn Sie heute Abend hergekommen sind, dann ist das toll, dass Sie wieder aus Ihrer Arbeitsfülle raus den Blick haben. Jesus, der Gekreuzigte, der mich trägt, der mich führt, der mich lieb hat, der mich nicht loslässt. Und ich darf heute Abend abladen vor ihm und frei werden und neu werden. Vers 9, so werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und nun sagt er, das Gesetz ist ein Fluch. So harte Worte in der Bibel drin stehen. Ja, das ist der Grund, warum wir nicht mehr hier die vielen Vorschriften betonen. Ein Missverständnis möchte ich wehren, da werden wir immer wieder drauf kommen, auch in den nächsten Bibelstunden. Es ist nicht so, dass die Gebote Gottes für uns keine Bedeutung mehr hätten. Welche Bedeutung haben für uns die Gebote? Dass sie uns sagen, was wir tun müssen. Es ist doch nicht so in Wirklichkeit, dass einer sagt, habt ihr die gestern fast meine Oma umgebracht, ne? Um nochmal das schöne Beispiel zu nehmen. Aber na, wenn man gerade noch erinnert, das fünfte Gebot, darf ich es doch nicht machen. Sonst wird es gerade gemacht. Also es wäre ja auch komisch, wenn die Gebote einen hier... Sondern was haben die Gebote für einen Sinn? Genauso wie es der Martin Luther ausgelegt hat. Dass sie uns überführen und uns einen Spiegel vors Gesicht halten. Was heißt, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Dass wir unserem Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, nachreden oder bösen Leumund machen. Da steckt schon so viel drin. Sondern wir sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. So wie Jesus in der Bergpredigt die Gebote ausgelegt hat. Da wird man überführt. Die Gebote haben einen zweiten Gebrauch, haben Reformatoren immer so klar gesagt, fürs Rathaus, für die bürgerliche Gesellschaft. Das ist doch der Rahmen des Gesetzbuches. Ganz klar, wenn ein Volk nicht mehr die Ordnungen Gottes bewahrt, dann kommt ein Volk um. Die verstehen vom überführenden Gesetz nichts, aber ein Volk kommt um, wenn sie die Gebote Gottes nicht machen. Für uns Christen hat es viel tiefere Bedeutung, wie in der Bergpredigt, die Unreinheit des Herzens schon aufzudecken. Aber wenn es um unser Tun geht, da muss ich mir nicht mehr überlegen, was verlangt jetzt das Gebot von mir? Da ist das Gebot viel zu schwach. Der Helmut Thielig hat mal gesagt, das ist wie bei der Autostraße, wo es draußen die Baken hat. Wenn man die überfährt, dann fällt man die Böschung runter. Das ist bloß die äußerste Markierung, dass man falsch ist. Der Geist Gottes, der mich treibt, Christus, der mich führen muss. Ich muss sagen, Jesus, zeig mir morgen, wie ich reden soll. Leg mir die Worte in den Mund. Das Beten mitten im Geschäft, Herr, gib mir Gedanken, gib mir deine Weisheit, wie der Salomo gebetet hat. Gib mir ein gehorsames Herz. Und dann wird Liebe, Freude, Friede, Geduld in mir sein, als Frucht seines Geistes. Das ist das Tun. Und das hole ich nicht aus einem Gesetzbuch, das ich unterm Arm rumtrage. Darum ist das immer ein gequältes Christsein. Ich darf unproblematisch leben, in der Freude mit Jesus. Und darum sagt Paulus, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Ich darf ein fröhlicher Christ sein und ein Christ, der trotzdem in den Ordnungen Gottes bleibt, aber der das tut von innen heraus, aus einer Freude, aus einem großen Bejahen. Jetzt zittere ich immer am Schluss, ob ich es habe deutlich machen können, wenigstens ein Stückchen weit, wie gut, dass wir einfach weitermachen am Galaterbrief. Und wir merken, das kommt dann immer mehr zusammen. Und man darf immer mehr das lernen und verstehen.